Mir geht es heute um das Thema Zweifel. Zweifel ist ja etwas, was uns oft ereilt. Ich habe jetzt einen Satz gelesen, das sagt ein Prediger zu seiner Gemeinde. Bitte betet für die Prediger, denn seit 2000 Jahren rufen sie von den Kanzeln, ihr Kinderlein kommet. Doch die meisten Menschen spotten und lachen. Wo ist er denn, euer Jesus? Das ist das, was uns Menschen oft begegnet. Ich habe Mitte der Woche auch gedacht, ich kann Sonntag, ich weiß nicht, wie ich predigen soll. Ich zweifle zurzeit auch sehr stark an dir. Ich war am Montag zu einer Untersuchung, meiner zweijährigen Routineuntersuchung, und da war nicht alles gut und ich muss jetzt in einem Vierteljahr wieder antanzen. Und da hing ich dann schon durch. Zweifel. Herr, es gibt ja verschiedene Formen von Zweifel, auch in unserer Sprache. Es regt sich Zweifel, ist so ein geflügeltes Wort. Leiser Zweifel steigt in einen Menschen auf, kennen wir alle. Das wird dann draus ein quälender Zweifel. Erst steigt er auf, dann kriegst du nicht mehr zur Ruhe, dann quält er dich, der Zweifel. Und am Ende kann es so schlimm werden, dass du vom Zweifel geplagt wirst. Es gibt aber auch positive Aspekte im Zweifel. Es besteht nicht der geringste Zweifel. Auch so ein Wort. Ne? Oder es gibt einen unbegründeten Zweifel. Noch besser ist, man wurde nicht im Zweifel gelassen. Und das Maß aller Dinge ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. Das ist natürlich, ne, das Nonplusultra. Jetzt habe ich mir überlegt, ich habe die Predigt schon mal gehalten in Hartenstein und habe mir überlegt, Zweifel, ich brauche irgendwas Greifbares. Der Jonas ist einer, der braucht was Greifbares. Ich will was sehen, und da habe ich gesucht und ich bin auf etwas gestoßen. Tada, der Zweifel. Wirfst du mal das Bild an die Wand? Ja, seht ihr? Mit einer leichten Plauze. So, Und da steht, schleicht sich ein, flüstert seinem Opfer verstörende Fragen ins Ohr und erstickt so noch den zartesten Anflug von Optimismus im Keim. Das einzig wirksame Mittel gegen die zersetzende Kraft des Zweifels wäre, ihn einfach zu ignorieren. Doch das ist nicht so einfach. Was, wenn er recht hätte? Das ist das Ding, ne, was mich ab und zu mal so ein bisschen ärgert. Ich glaube ich nicht, aber mich ärgert da ab und zu mal. Ne. Das ist die Kraft heute. Entschuldigung diesen Ausdruck, aber das ist einer, der uns nervt. Ne, der so leise anfängt mit Bohren. Na, bei dir. Und dann wird er mehr. Und je mehr du dich darauf einlässt, desto größer wird er. Ne. Arsch ist er so klein, dass du vielleicht noch wegkicken könntest. Aber wenn du dich darauf einlässt, dann wächst dieser Zweifel. Jetzt machen wir ihn weg. Genug Zweifel gesehen. Das ist der Zweifel. Und meine Frage ist heute Morgen an euch, kann ein Mensch, wie du es wunderbar erzählt hast, der so im Glauben reingewachsen ist wie mir, der am Glauben steht, ein wiedergeborener Christ, kann ein wiedergeborener Christ zweifeln? Kann er das? Ach, es ist schön, dass ihr alle nickt. Das gibt mir, bin ich nicht ganz so schlecht. Kann einer zweifeln? Ja, ich habe einen Mensch gefunden in der Bibel, der hat uns allen etwas voraus. Der wurde gesegnet schon im Mutterleib. War ein Mann, auf seinem Leben lag schon eine Berufung, wo er noch im Mutterleib war. Ich rede von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer, ein Mann, mit dem ich gerne getauscht hätte, weniger wegen den Ansichtssachen oder wegen seiner Ernährung, sondern eher damit, er hat Jesus leibhaftig gesehen. Er hat Jesus gesehen, er durfte Jesus sogar taufen. Und da steige ich jetzt mal ein, um ein kleines Bild von diesem Mann zu machen. Matthäus 3, Vers 13 bis 17. Um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Doch Johannes weigerte sich. Eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, sagte er. Warum kommst du zu mir? Jesus erwiderte, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Da taufte ihn Johannes. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich große Freude. Das hat Johannes erlebt. Das ist doch was, oder? Live Jesus gesehen. Der Himmel öffnete sich, eine Taube kam herab, ne, symbolisch vor den Heiligen Geist, und dann noch diese Stimme, laut und deutlich: Das ist mein geliebter Sohn, an dem hat Wohlgefallen. So ein Mensch kann doch eigentlich gar nicht mehr zweifeln, oder? So ein Mensch muss doch stehen, der hat doch das erlebt, wo wir uns da doch sehen, oder? Wer hätte nicht gerne so eine Stimme? Wer hätte nicht gerne so einen Spot, so ein Erlebnis, so ein... Oh. Und doch muss ich euch sagen, kam Johannes ins Zweifeln. Johannes war ja einer, wenn er euch damit beschäftigt, der nicht hinterm Berg gehalten hat, so würde man heute sagen. Der hat Missstände damals offen angetreidet, hat laut und deutlich gepredigt, hat ja die Religiösen der damaligen Zeit als Otternbrut bezeichnet. Ihr Otternbrut, was könnte man heutzutage da einsetzen? Otternbrut ist ja eigentlich ein Begriff, den bei uns gar niemand mehr so oft gebraucht. Verlogenes Pack, scheinheilige Menschen, was weiß ich, was man da einsetzen könnte. Und sein größter Fehler, würde ich mal sagen, den er gemacht hat, er hat den damaligen Herrscher offen angegriffen. Dieser Herodes lebte in Sünde, hat von seinem Bruder die Frau zur Frau genommen, also geheiratet, und dieser Johannes der Täufer legte immer seinen Finger da rein. Du lebst in Sünde. Du lebst nicht, wie es Gott will. Du hast die Frau deines Bruders geheiratet. Ja, jetzt kannst du dich nicht allzu oft mit solchen Menschen anlegen, weil das Ende vom Lied kam bei Johannes. Er steckte ihn ins Gefängnis. Und die Gefängnisse damals kann man nicht vergleichen mit unseren heutigen Gefängnissen. Ja, das war ja wirklich richtig harte Zeit. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ein Mann Gottes, ja, der auch mit Vollmacht predigt, der Jesus getauft hat, der diese Stimme Gottes gesehen hat, auf den die Menschen hingeschaut haben, wo die Menschen gesagt haben: Mensch, Johannes, predige doch mal. Und von heute auf morgen im Gefängnis. Weg vom Fenster. Weg von den Menschen. Denn wir merken es nicht, wir brauchen Menschen um uns herum. Wir genießen die Atmosphäre in der Gemeinde. Wir genießen das, Freunde zu haben. Wenn wir mal durchhängen, ne, rufen wir Freunde an, schreiben wir. Und er war weg. Gott, hast du mich vergessen? Was hab ich falsch gemacht, Gott? Jetzt sitze ich hier im Gefängnis, habe ich irgendwo versorgt. Wo bist denn du, mein Gott? Kennt ihr das? Das geht schnell. Und jedes Mal nimmt man sich vor, also das nächste Mal falle ich nicht drauf rein, Teufel. Das nächste Mal bin ich standhaft. Ja? Und als ich Montag dort in dem Aufwachraum war und war von den 4 Männern, die aufgewacht sind, der Loser, weil bei den 3 anderen war alles okay und ich muss in einem Vierteljahr wieder ran, war auch meine Frage: Gott, warum? Was machst du? Und so ist es auch bei Johannes der Täufer, er sitzt im Gefängnis. Und in Matthäus 11, Vers 2 bis 3 geht die Geschichte weiter und ich lese euch das vor. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesu mit der Frage: Bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Erinnert euch mal zurück. Das ist mein geliebter Sohn. An den habt Wohlgefallen, hat er doch gehört. Und jetzt: Jesus, bist du wirklich der? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus, bist du wirklich der? Oder investiere ich meine Kraft sinnlos in dich hinein? Bist du wirklich der, von dem die Bibel schreibt, er kommt wieder? Wer rechnet denn in unserem Land noch mit der Wiederkunft von Jesus Christus? Wer? Ja, und es gibt Zahlen von Christen, statistische Zahlen, wie viele Christen überhaupt noch glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wie viele Pastoren überhaupt noch glauben an diesen Geschichten, die in der Bibel stehen. Jesus, bist du wirklich der? Wenn ich Jesus wäre, ich hätte jetzt natürlich was aufgesetzt, ne? Ein Schreiben, amtliche Bevollmächtigung, ich bin Jesus Christus, der Sohn Gottes, Stempel drunter, was weiß ich, der Heilige Geist noch eine Unterschrift drunter, schick das mal Johannes, dann glaubt er das. Was macht Jesus? Ich lese weiter. Jesus antwortete ihnen, geh zurück zu Johannes und berichte ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Und sagt ihm weiter, glücklich darf sich der nennen, der keinen Anstoß an mir nimmt. Toll. Das brauchst du noch im Gefängnis. Geh zurück zu Johannes und sag ihm, was ihr hier seht. Berichtet ihm, was ihr hier seht. Blinde sehen und dann erzählt er auf. Ja, aber Jesus, das hilft mir hier nicht. Ich habe es noch nie gesehen, wie Blinde sehen werden, oder ihr? Wie Lahme gehen, wie Tote auferstehen, habe ich noch nie gesehen. Ich lebe immer nur vom Hörensagen. Und dann schiebt er noch diesen Satz nach, wie so der Strike. Glücklich, der an mir keinen Anstoß nimmt. Das ist schon heftig, oder? Das ist schon heftig. Ich möchte nicht die Jünger gesehen haben vom Johannes, als sie zurückgegangen sind zum Johannes. Wie muss man das verstehen? Warum ist Jesus immer so hart? Wir haben Jesus immer so als Bild, als kleines Kind in der Krippe, ne? Und als Schmollschuldrichen, wie er in den meisten Filmen so daherläuft und nie lächelt, ne? Und immer jeder Satz fängt mit wahrlich an. So kommt er in den Filmen über rüber. Aber Jesus kann auch anders reden. Denkt an diese samaritische Frau, die dort bittet und bettet und Jesus, dass er die Tochter heilt und Jesus lässt sie dort abblitzen. Zum Schluss noch mit dem Satz, es ist nicht gut, wenn die Brotkrumen vom Tisch herunterfallen und uah. Es geht weiter. Gott sei Dank, die Geschichten gehen immer weiter und die Geschichten haben auch immer ein gutes Ende. Das ist bei Jesus immer so. Als die Jünger weg waren vom Johannes, ich lese, als die Jünger des Johannes wieder gegangen waren, erzählte Jesus den Menschen von ihm, wer ist dieser Mann in der Wüste, den ihr unbedingt sehen wolltet? Kam er euch schwach vor wie ein Schilfrohr, das im Windhauch hin und her schwankt? Oder habt ihr einen Mann erwartet, der an kostbaren Gewändern gehüllt ist? Wer solche Kleidung trägt, wohnt in einem Palast und sicher nicht in der Wüste. Oder habt ihr nur einen Propheten vermutet? Ja, das ist er. Er ist sogar noch mehr als das. Johannes ist der Mann, von dem die Schrift sagt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird deine Ankunft vorbereiten. Und jetzt kommt's. Ich versichere euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als Johannes der Täufer. Und doch ist der Geringste im Himmel größer als er. Jesus, warum hast denn du diesen Satz, keiner ist größer als Johannes, nicht den Jüngern mitgegeben? Das hat ihn vielleicht aufgebaut. Mensch, Johannes, keiner ist größer wie du. Hätte ich gebraucht, so einen Satz. Ne? Aber Jesus kennt wahrscheinlich die Natur des Menschen. Mensch, Jonas, keiner ist größer wie du. Du bist der Prediger. Das Näschen nach oben. Jesus wusste genau, was Johannes durchmacht. Jesus weiß genau, was ich und was ihr durchmacht. Woher weiß er das? Er hat es ja selber erlebt. Er hat doch diese Welt selber erlebt. Er wurde vom Teufel versucht. Jetzt liest man das so schnell, nach 40 Tagen wurde er vom Teufel versucht und drei Fragen und mit Bravour bestanden. Was wirklich dahinter steht, wenn dich der Teufel versucht, wisst ihr ja, wie er daherkommt. Wie er das kann. Uns Menschen ins Wanken zu bringen. Und Jesus war genauso Mensch. Und oft warten wir so Dinge und wollen irgendwo kämpfen. Und wie hat Jesus gegen diesen Teufel gekämpft? Nicht selber, er hat nur das Wort zitiert. Er hat nur das Wort zitiert. Ich sage jetzt nochmal, nur das Wort zitiert, das ist mir manchmal zu wenig. Ich hätte gern mehr. Aber gegen diesen Zweifel, gegen diesen zweifelstreuenden, gegen diese zweifelstreuende Macht, habe ich mit meiner Kraft nichts zu setzen. Nichts. Da kann ich nur mit dem Wort Gottes antworten. Wo ich aber oft dran zweifle. Ich habe Männer gesehen, das waren solche Himmelse, ne? Solche Kravenzmänner. Und innerhalb von ein paar Wochen durch die Krankheit hast du sie nicht wiedererkannt. Wir hatten in unserer Gemeinde einen Bruder, der wirklich stand, ein lauter, derber Bruder, der Kraft war. Und als ich ihn besuchte, kurz vor seinem Tod, und die Schwester fragte, auf welchem Zimmer liegt er denn, und sie sagte mir die Zimmernummer, und ich ging dort rein und sagte Entschuldigung und bin wieder raus, und auf dem Rausgehen sagte Jonas, ich bin's. Ich habe den nicht wiedererkannt. Keine Haare mehr, völlig eingefallen das Gesicht. Der Tumor im Gehirn schob schon die Augäpfel Richtung Schielen. Was sind wir denn mit unserer Kraft? Nichts. Dieser Vers 11. Ich versichere euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als Johannes. Toll, komme ich nie ran, ist eben der Johannes. Und doch ist noch der Geringste im Himmel größer als er. Wie bitte ist denn das wieder zu verstehen? Jesus, red doch mal Deutsch. Johannes war so der letzte Prophet. Johannes stand eigentlich auf der Grenze zwischen diesem alten Bund des Alten Testaments und diesem neuen Bund, den Jesus geschlossen hat. Johannes war so der letzte der alten großen Propheten. Und Johannes hat etwas vor, was wir noch nicht hatten. Johannes hat Jesus leibhaftig gesehen. Johannes hat Gott richtig verbal gehört, richtig akustisch die Stimme gehört. Und Johannes kam ins Zweifeln. Jetzt frage ich euch heute Morgen, habt ihr Jesus schon mal gesehen? Habt ihr Gottes Stimme akustisch schon mal richtig deutlich gehört? Was macht ihr dann heute hier? Was macht ihr hier? Alt geworden, von Krankheiten geplagt, habt ihr Sonntagmorgen nichts anderes zu tun? Es war heute schön, ich bin heute durch Aue gefahren, da war der Trödelmarkt. Ich weiß nicht, was ein Schlemmer ist, du sagtest, eigentlich ist Blasmusik gedöns, entschuldigt den Begriff. Warum seid ihr nicht dort? Warum seid ihr hier? Überwiegend die Stühle sind leer, warum seid ihr hier? Weil wir an diesen Gott glauben, oder? Oh, ich muss euch sagen, das ist mir... Ich saß heute Morgen hier und beim ersten Lied war die Strophe, ne? Der mich von meiner Krankheit heilt. Da war er kurz mal da, ne? Was machst du hier? Lobe den Herrn, meine Seele. Ich werde das meiner Seele immer wieder befehlen. Lobe den Herrn. Und es ist nicht schlimm, wenn du mal fällst. Es ist nicht schlimm, wenn du auch tagelang mal in die Ecke gehst und sagst, Gott, lass mich jetzt mal in Ruhe. Es ist nicht schlimm. Aber komm zurück zu diesem Gott. Es sind ganz andere gefallen. Stellt euch mal die Geschichte vor von Elia auf dem Berg Karmel. Wie er dort predigt und Feuer vom Himmel fallen lässt. Und dann eigenhändig, man mag es nicht glauben, 400 Baalspriester umbringt, die Rüben abschlägt. Männer Gottes. Und dann ist eine Frau, die Isebel, die droht, morgen Abend noch wirst du tot sein. Und was macht dieser Lier? Ach, da stehe ich drüber. Nee, er rennt weg. Er rennt, versteckt sich in der Wüste, rennt. Und was macht er an diesem Bach? Oh Gott, ich will sterben. Ne. Gerade noch Feuer. Ich will sterben. Das tut mir so gut, glaubt ihr das? Das tut mir so gut. Die haben es genau nicht anders wie mir. die kämpfen genauso wie wir. Jeden Tag aufs Neue. Und was macht Gott? Elia, ich bin von dir total enttäuscht, du kannst gehen. So wie wir Eltern manchmal mit unseren Kindern, also meinem Sohnemann, ich bin von dir total enttäuscht, du kannst erstmal gehen. Kennt ihr das noch? Machen wir doch oft. So reden. Er schläft dort, Elia schläft dort am Bach ein und als er aufwacht oder ein Engel ihn weckt, gibt es eine Standpauke. Nee. Der Engel hat dort was zu trinken und was zu essen und sagt, ey, chill doch erstmal. Bleib doch erstmal ruhig. Stärk dich erstmal, trink mal was. Das ist Gott. Der Geringste, ich, versteht den Satz jetzt nicht falsch, ich bin im Himmel einmal größer wie Johannes der Täufer. Ihr seid im Himmel einmal wertgeachtet, weil Gott weiß, was ihr hier durchmacht. Ich habe manchmal so den Satz in meinen zornigen Zweifeln, wo meine Frau dann mich liebevoll immer wieder aufbaut, wo ich sage, also Frau, nimm es nicht übel, ich habe ja nur auch 60 Mann unter mir, aber so wie Gott geht man mit seinem Personal einfach nicht um. Bumm. Da sagt meine Frau, also du kannst doch dich, ne, mit deinem bisschen, ne, kannst du doch nicht mit Gott vergleichen. Gott, wie sagt Gott in der Bibel, meine Wege sind nicht eure Wege. Viel höher ist er. Und das sieht genau, wo dein Weg mal lang führt. Das sieht genau, wo das mal für dich hingeht. Und jetzt, wenn du eine harte Zeit hast, lass ihn nicht los. Lass ihn nicht los. Jesus sagt, jetzt ist die Zeit gekommen. Dein Reich Gott ist nahe. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt diese gute Botschaft. Und das wird uns bis zu unserem Lebensende alles abverlangen, diese gute Botschaft zu glauben. Das wird immer ein Kampf sein, bis zum letzten Tag. Wir haben eine alte Schwester in der Gemeinde gehabt, die immer nach Hause wollte, die schwer von Krankheit gezeichnet war, die zum Schluss auch keine Chemo, keine Untersuchung, nichts mehr wollte, wo der Krebs wirklich im Darm dort gewütet hat. Bei ihrer letzten OP sagte sie zum Arzt, geben Sie sich nicht allzu viel Mühe, meine Zukunft ist geklärt. War für mich eine Person, die immer stand. Und doch muss ich euch sagen, ich habe es auch nicht verstanden, die letzten Wochen waren schrecklich. Sie wollte einfach nicht mehr und sie musste. Und immer wenn ich bei ihr war, sagte sie, Jonas, bete, ich will einfach nicht mehr. Die Geduld haben ist schwer. Und dann hat sie sich noch einen Oberschenkelhals gebrochen. Und dann musste sie noch ins Hospiz nach Allerbrunn. Ich kann es euch nicht sagen, warum. Aber das ist diese Welt, diese gefallene Schöpfung. Das ist diese Welt. Und er trägt uns aber durch bis ans Ende. Am Ende. In dem Moment, wo wir hier einmal unsere Augen schließen, in dem Moment ist er da. Da kannst du dich drauf verlassen. In dem Moment ist er da und sagt, komm, geliebter Bruder, geliebte Schwester, wir gehen nach Hause. Und es gibt nichts Größeres. Und es gibt aber auch nichts Größeres, was wir erleben können, wo einer daran interessiert ist, uns das zu stören. Ein simples Bild von unserem Feind. Warum will er das stören? Weil er sich alles zerstört hat. In seiner übermäßig gewordenen Stolz oder in seinem Stolz. Er, der mächtigste Engel, der schönste Engel, ist so tief gefallen. Und jetzt versucht er natürlich mitzureißen, wie es geht. Wo es geht. Paulus schreibt, und das ist sehr, sehr gut, wenn man da genau drauf hört. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 1, ab Vers 15, seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr eine wunderbare Zukunft zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns wirkt, die wir an ihn glauben. Es wirkt in uns dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihn dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Punkt. In uns wirkt dieselbe mächtige Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Dann ist er bei mir aber ziemlich kümmerlich noch. In uns wirkt dieselbe Kraft. Und da ist immer einer dran bestrebt, dass diese Kraft natürlich kümmerlich bleibt. Ist klar. Weil wenn diese Kraft wächst, wirst du gefährlich. Wenn diese Kraft zunimmt, wirst du gefährlich, weil es könnten andere Menschen an dir erkennen, Mensch, da muss irgendwas sein, da muss was sein. An diesen Menschen ist was anders. Und es gibt aus der letzten Geschichte der Menschheit Menschen, wo ich mich frage, woher haben die Kraft genommen, so zu leben? Ich weiß nicht, wer von euch diesen Buchenwaldprediger kennt. Diesen Pastor Schneider. Ich habe das Buch gelesen. Das ist unglaublich, was dieser Mensch getan hat. Der aus seiner Zelle sich hochgezogen hat am Gitter und rausgebrüllt hat, als Appell war in Buchenwald und Bibelverse rausgebrüllt hat und den Menschen Mut gemacht hat. Und von außen wurde mit der Schaufel auf diese Gitter geschlagen, dass seine Finger aufplatzten und dass sich wieder hochgezogen hat. Woher nimmt ein Mensch die Kraft, an solchen Orten von Gott zu schwärmen und anderen Menschen Hilfe zu geben? Woher? Aus unserer eigenen Kraft, ich bitte euch, meine Kraft, die kannst du nur von Gott bekommen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ich empfehle euch das wirklich, lest mal die Biografien von diesem Prediger in Buchenwald. Wahnsinn. Der hat Frau und Kinder allein gelassen. Er hätte nur sagen müssen, was sie hören wollten. Er hätte auch Pastor bleiben können. Alles kein Problem. Aber er hätte das, was die Nationalsozialisten gemacht haben, nicht beim Namen nennen dürfen. Und im KZ haben sie ihm ein paar Mal angeboten, du kannst gehen, sofort. Wisst ihr, was er gesagt hat? Sobald ich hier raus bin, auf den ersten Fußsteig, Bürgersteig in Weimar, schreie ich auf die Straße heraus, was ihr hier mit Menschen macht. Das sind unbegreiflich. Und diese Kraft, die habe ich auch und die hast du auch. Weil du genauso ein Kind Gottes bist, wie alle anderen auch, die sich für ihn entschieden haben. Jetzt lass die Kraft einfach, lass Gott die Kraft in dir entfalten. Da bist du nie zu alt dazu, da bist du auch nicht zu jung dazu. Da bist du auch keine zu wenig Frau, zu wenig Mann. Es gibt ja so viele tausenderlei. Gott kann dich gebrauchen an Orten, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das siehst du noch gar nicht. Aber verlangt er nicht von dir. Er verlangt einfach von dir, folge mir nach. Johannes 20, Vers 29 steht, da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich sehen und dennoch, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Das war ein Jünger, Johannes. Ne? Alle Jünger haben gesagt, Jesus lebt, freu dich, Jesus lebt. Und was macht dieser Thomas? Ich glaube das erst, wenn ich die Hände sehe, meine Finger dort in die Wunden lege und ich will auch an der Seite die Wunde sehen. Und dann stand Jesus auf einmal da. Und ich weiß nicht, welcher Jesus-Film das war. Da habe ich jedes Mal Tränen in den Augen, ne? Wo Jesus dann dort steht und sagt, hier, Thomas, bitte. Ja? Und da legt die Hände gar nicht mehr rein, da fällt auf die Knie und sagt einen Satz, mein Herr und mein Gott. Wir sehen die Hände auch mal, das könnt ihr glauben. Und ihr seht auch die Wunde in der Seite, die Narbe sehen wir auch mal. Wir sehen alles das, wenn wir hinübergehen von Glauben ins Schauen. Das wird kommen. Das wird kommen, wenn du dranbleibst. Wenn du wirklich dranbleibst. 1. Timotheus 2, Vers 8. So will ich nun, dass die Männer, ich mache mal hier eine Klammer, Frauen, Klammer auf, Klammer zu, Frauen, beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und ohne Zweifel. Philipper 2, Vers 14, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Zweifel. Kickt ihn weg, wenn er wieder kommt und euch irgendwo ängstigen will, kickt ihn weg. Halt dich an diesen Jesus fest. Ich muss euch heute Morgen enttäuschen, es gibt keine Wundermedizin. Es gibt auch keinen besonderen heiligen Segen. Es gibt auch keine heilige Zeremonie. Ich kannte mal einen, der hatte eine Kassette vor vielen Jahren. Auf dieser Kassette war der Heilige Geist drauf, die musst du unbedingt anhören. Klick, gedrückt, rausgesprungen, ja, toll. Der Wocki, Heiliger Geist. Die Predigt hat mich nicht mal berührt. Ihm vielleicht schon eher, war für ihn gedacht, nicht für mich. Es gibt kein Wundermittel. Knobi Vidal oder was weiß ich, wie es alles heißt. Es gibt es nicht. Es gibt nur eins. Folge mir nach. Das Wagnis musst du eingehen. Aber das Wagnis bleibt kein Wagnis. Warum bleibt es kein Wagnis? Weil wir es im Herzen haben. Deshalb seid ihr doch heute Morgen hier, oder? Deshalb seid ihr heute Morgen hier. Weil wir an diesen Gott glauben. Weil wir mit ihm aufgewachsen sind, das ist ein Vorrecht. Weil du zu ihm dazugekommen bist, das ist noch schöner. Ich weiß noch, vor vielen Jahren hatte ich mal einen massiven Durchhänger und ich weiß es wirklich noch wie heute. Ich bin durch den Wald gelaufen und war eigentlich satt. Ja. Habe mir vorgenommen, durch den Wald zu laufen. Vielleicht finde ich da Ruhe und ich fand keine Ruhe im Laufen. Im Gegenteil, je mehr ich lief und je stiller es wurde, außer ein paar Piepmetze im Wald, desto zorniger wurde ich. Warum latsche ich hier durch die Kante? Und ich habe bei uns dort so eine schöne Ecke und das ist ein bisschen meine Gebetsbank. Da bin ich auch gestern mit dem Fahrrad vorbei und ich setze mich dorthin und ich wollte gar nicht beten. Ich wollte mich einfach dort hinsetzen, weil du hast eine schöne Aussicht. Und wisst ihr, was ich mich gemacht habe? Ich habe mich hingesetzt, die Hände gefaltet und angefangen mit beten. Und während beten merkte ich wollte ja gar nicht beten. Eigentlich wollte ich mich in meinem Selbstmitleid und in meinem Zorn ein bisschen suhlen. Ich wollte gar nicht beten. Gott sei Dank, wir haben das im Herzen. Lasst es euch nicht rauben, egal was die Welt noch bringt, es kann schwer werden. Aber er sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch erquicken, steht in der meisten Übersetzungen. Ich werde euch Kraft geben. Das möchte ich euch heute sagen. Egal was da kommt, geht den Weg weiter. Weil das, was noch keiner gesehen, was noch keiner gehört hat, dass es denen bereitet, die ihn lieben. Das muss gigantisch sein. Das muss gigantisch sein. Da will ich hin. Da will ich unbedingt hin. Ich will nicht woanders hin. Ich will einmal dort sein, bei ihm. Und wenn ihr Paulus gerade hernimmt und die meisten Jünger sind in Märtyrertod gestorben, das macht man doch nicht einfach so. Das macht man doch nur, weil man tief von ihm beeindruckt ist. Und das wünsche ich euch, dass er die Erfahrung wieder ganz neu macht. Dass es euch wieder ganz neu durchflutet. Diese herrliche Gewissheit, er geht mit mir. Er geht mit mir, er lässt mich nicht los. In der Bibel steht, ich habe eure Namen in meine Hände gezeichnet. Jetzt noch am Schluss ein kleiner Hinweis. Eine Prüfung. Haben wir alle miterlebt, ne? Schule, Prüfung, schwere Arbeiten, eine Prüfung. Was ist denn da meistens der Lehrer? Still. In schweren Prüfungen in der Schule, der Lehrer ist meistens still. Was soll er auch machen? Ne? Hallo, die Aufgabe ist das und das ist richtig. Das müsst ihr entscheiden. Nee, der Lehrer ist still. Damit du die Prüfung bestehst. Das sind auch wir Menschen. In schweren Prüfungen ist Gott meistens still. Warum? Weil er sehen will, dass du die Prüfung bestehst. Er ist da, wie der Lehrer in der Schule. Manchmal sehr zum Leidwesen, weil der Spickzettel irgendwo lag und ich kam nicht ran. Aber da ist da. Er ist nur still. Aber du wirst ihn erleben. Immer wieder. Und du wirst jubeln, ne? Und singen und es bekommt ihr jedes Mal wieder. Das ist mein Rat für euch. für euer Leben. Amen.